Stell dir vor, du könntest deine Biohacking-Routine mit einem Luxusurlaub in den Tiroler Alpen verbinden. Das Posthotel Achenkirch macht genau das möglich. Mit hauseigenem Longevity Lab, einem Biohacking-Coach und Biohacking-Anwendungen mit einzigartiger Natur und riesigem Sportangebot, mit TCM-Küche und echter Tiroler Gastfreundschaft, mit Shaolin-Praktiken und einem 7000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Das Posthotel Achenkirch ist ein 5-Sterne Adults-Only-Resort, liegt zwischen München und Innsbruck und ist der beste Platz für Biohacker, um innere Ruhe zu finden und Kraft zu tanken. Das ganze Angebot kennenlernen kannst du vom 29. Januar bis 1. Februar 2026 bei einem exklusiven Biohacking- und Longevity-Retreat mit Vorträgen und Workshops, mit individuellen Analysen und personalisierten Coachings. Ich bin jedenfalls dabei und freue mich sehr auf euch. Mehr auf posthotel.at.
Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
So, heute geht's um Morgen- und Abendrituale, und zwar um dein Morgen- und Abendritual und um meines und ein bisschen auch um die Theorie hinter dem Thema Morgen- und Abendritual. Wie fangen wir an?
Gute Frage. Lass uns doch einfach zuerst mal kurz über Rituale reden, und damit meine ich nicht das gleichlautende Buch von, wie hieß er, Chase Noteboom, glaube ich, seinerzeit. Der hat nämlich auch mal ein Buch mit dem Thema Rituale veröffentlicht. Ja, es ist, war irgendwie, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß noch, wie das Buch aussah, ich weiß aber nicht mehr, was drinsteht, und es lag wohl längere Zeit auf meinem Nachtkastel.
Ach so, aber du hättest dir das Buch schreiben können, Ritalinuale wahrscheinlich.
Ja, nein, eher Attentiluale, aber tatsächlich ist es so, unnötig ist Nebeninformation, wenn wir ADHSler irgendwelche Medikamente nehmen, die unsere Aufmerksamkeit verbessern, dann hat es zur Folge, dass das Lernen drunter leidet. Warum dem so ist, werden wir in der ADHS-Folge bei Gelegenheit von einer großartigen Schweizer Ärztin erklärt bekommen. Aber es ist tatsächlich so, wenn du viel lernen musst und meinst, jetzt ist das ADHS-Medikament dein Freund, dann geht's zwar oben rein, aber es geht nicht auf die Festplatte.
Ja. Ein bisschen ähnlich wie Verweis auf die Cortisol-Folge, wo wir ziemlich viel Feedback drauf kriegen, weil ja auch durch die permanente Überflutung des Gehirns mit Cortisol diese Fähigkeit ein bisschen abnimmt. Stichwort Angst, Stichwort Hippocampus. Gut, so, aber jetzt, mitten rein, sag mal guten Morgen am Anfang, oder? Nein, wir sagen zuerst, wir reden über Rituale, hast du gesagt.
Genau, wir reden über Rituale, und da ist es ja tatsächlich so, das Ritual ist ja schon ewig erforscht und ist ja tatsächlich was, was tatsächlich extrem gut funktioniert. Nicht nur bei den Jägern und Sammlern vor 22.000 Jahren, sondern es ist ja bis heute so, dass wenn wir beispielsweise in den Spitzensport schauen, wenn wir uns anschauen, was machen Tennisspieler, was machen Handballer, was machen Fußballer vor wirklich wichtigen Situationen, dann sind es immer fixe Abläufe. Ich glaube, es gab oder gibt unter den Profis so ein paar Super-Nerds.
Die Rafael dann Nadal.
Nadal beim Tennis, klar. Ich glaube, es gibt noch irgendwie bei den Basketballern, was LeBron James, ich weiß nicht, die dann immer mit dem gleichen Fuß auf den Platz treten müssen und das gleiche Essen am Abend und ich hätte jetzt beinahe gesagt, die Nacht mit der gleichen Partnerin verbringen, ausnahmsweise. Aber egal. Das heißt, da scheint relativ viel schon so zu sein, dass die Ritualisierung Vorteile bringt. Beim Abendessen, können wir noch kurz darauf eingehen, ist es tatsächlich so, dass der Körper natürlich auch die Nahrungsmittel, die wir regelmäßig essen,
besser kennt,
besser verarbeitet. Mhm. Das heißt tatsächlich, das Ritual tut schon auch, ganz banal gesagt, unserem Magen-Darm-System in einem gewissen Maße gut. Und es ist halt so, dass feste Abläufe, das heißt, der Autopilot spart uns halt von den 34.722 Entscheidungen, die wir am Tag treffen können, ein paar auf. Wir denken an Steve Jobs, nicht nur, weil es mal wieder ein neues iPhone gibt, sondern weil ja der das auch schwarzer so geprägt
Pullover.
Hat. Schwarzer Pullover, schwarze Hose. Und denken weiter an all die wunderbaren Menschen in der Wirtschaft, die fix immer den gleichen Weg zur Arbeit wählen und jede einzige Störung im Ablauf mehr oder minder schon als Weltuntergang ansehen. Ob das dann gut ist, ist die nächste Frage. Aber grundsätzlich ist es so, unser Körper mag Rituale, unser Körper liebt es, passt auch ganz gut zur Folge.
Da gibt's ja auch Entschuldige, wenn ich unterbreche, da gibt es ja auch diesen Begriff der Decision Fatigue. Also das heißt, wir haben quasi eine gewisse Anzahl an Entscheidungen pro Tag, die wir treffen können. Und wenn dieses Arsenal erschöpft ist, dann treffen wir entweder gar keine Entscheidungen mehr oder schlechte.
Genau. Deswegen, kann jeder ausprobieren, die Jahreszeit passt dazu. Kauft euch abends nach einem stressigen Tag neue Winterreifen.
Sprichst du da? Das hat von einem Freund.
Das hat bei mir irgendwie vor Jahren, also lange vor dem Biohacking, glaube ich, mal 2 Wochen gedauert, dass ich jeden Tag online gegangen bin. Jetzt ist ein Reifen für mich ungefähr von der Erotik mit nichts zu vergleichen. Also vielleicht mal Regenwurm. Es macht keinen Unterschied, außer dass sie Verschiedenes kosten und dass sie irgendwie komischen Sterndal und Hakerl und sowas haben. Und dann hast irgendwas im Warenkorb und dann schaust du es da an und denkst, ist das richtig? Und ich weiß nicht, lässt es liegen und am nächsten Tag machst du das Ganze wieder. Also es gibt tatsächlich so Geschichten, wo man fix sagen muss, das sollte man zu einer anderen Tageszeit machen. Aber nochmal zurück zum Ritual. Wir kennen es ja von dieser von mir in den Vorträgen immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogenen Schlafstudie von der Universität Toronto. Du erinnerst dich, wo sie die Studierenden untersucht haben und festgestellt haben, dass die Jungs und Mädels, die am Wochenende zur gleichen Zeit ins Bett gehen wie am Wochenende, bessere Ergebnisse in den Klausuren hatten, als die, die am Wochenende länger aufgeblieben sind. Ja, Studiendesign und Realitätsnähe, ich gratuliere euch. Aber es ist halt fix so. Je mehr wir auf Autopilot fahren, auf den Teilen der Strecke, die eh nicht relevant sind, desto mehr Chance haben wir, dass wir auf den anderen richtig gut performen.
Gut, bei dieser anderen Studie ist wahrscheinlich das Thema zwischen Kausalität und Korrelation einer Studie, weil diejenigen, die am Wochenende auch um 10 im Bett liegen, das sind wahrscheinlich die, die am Wochenende auch noch lernen und die am Wochenende bis um 3 in der Früh Party machen, die haben dann wahrscheinlich einfach ein bisschen weniger Zeit zum Lernen gehabt. Vermute ich jetzt einmal, ohne die Details der Studie zu kennen.
Das werden wir vermutlich in dem Leben nicht mehr so richtig unter Kontrolle bringen, dass es immer wieder so großartige Untersuchungen gibt, wo du dir eigentlich denkst, ey Leute, den Aufwand, den ihr da betreibt, warum macht es dann nicht vernünftig? Ich denke da auch an die Menschen aus dem Altersheim in Tel Aviv, die man bei der Telomerstudie mit dem Bus abgeholt hat und eine halbe Stunde vor Durchführung der Hyperbartherapie erstmal gemeinsam im Bus durch die Stadt gefahren hat.
Ich werde nicht müde, meine Vorfreude auf unser neues Format mit den Studien zum Ausdruck zu bringen. So, Rituale haben wir kurz einmal erklärt. Rituale helfen uns, Gehirnkapazität zu sparen. Rituale helfen uns, auf Autopilot durchs Leben zu fahren und unseren Fokus auf die wichtigeren Dinge zu lenken. Das ist einmal sehr gut.
Genau. Zudem sind Rituale tatsächlich in der Lage, ähnlich wie Religion, auch da verweisen wir auf eine Folge, die manche mehr und manche weniger gern gehabt haben, tatsächlich dazu Zuversicht oder ein inertes Vertrauen sozusagen zu begründen. Weil, wie gesagt, es gibt in unserem Körper die Sehnsucht nach fixen Abläufen und je sehr, das kann man es tatsächlich zu Nutzen machen. Und das tun wir natürlich als gute Biohacker, um nach fast 7 Minuten den Übergang zur heutigen Folge zu schaffen. Tatsächlich auch durch das Morgen- und durch das Abendritual. Und nein, ich habe kein Frühmorgen- und kein Spätmorgen- und ich habe auch kein Mittagsritual und kein Nachmittagsritual und kein Spätnachmittagsritual, weil auch wenn man es dem professionellen Biohacker immer nachsagt, der Tag besteht bei mir auch nicht nur aus Ritualen. Leider hätte ich beinahe gesagt, mir würden schon welche einfallen, sondern dazwischen muss er halt auch arbeiten. Das heißt, wir reden jetzt wirklich über die Klammer am Morgen und am Abend, die auch für diejenigen unter uns, unter euch, die einfach in einem regulären System eingebunden sind, trotzdem funktionieren. Und Ich habe die letzten Jahre, also jetzt nicht mehr, aber doch die letzten Jahre mit einem geteilten Sorgerecht und Hauptaufenthalt bei mir in der Wohnung zwei Töchter mehr oder minder durchs Abitur gebracht und ins Studium rein und während des Studiums auch aus dem Haus, aber wie auch immer. Das heißt, ich kenne das Argument, da muss ich um 6 oder um 5:30 aufstehen, damit das alles klappt.
Ja. Das heißt, wir werden heute nicht diese, sag ich jetzt einmal, Posing-Morgenrituale aufführen, die man manchmal auf Instagram sieht, mit 3.47 Uhr aufwachen und dann bis 7.58 Uhr, wo man dann schon zwei halbe Bücher fertig geschrieben hat und 10 Minuten im Eisbad verbracht hat.
3.57 Uhr aufstehen und in der Zeit zwei halbe fertig bringen, hätte ich zu guten Zeiten auch geschafft, aber das war was anderes. So. Nee, tatsächlich, lass uns anfangen. Freiwillige vor, du siehst freiwillig, du bist gerade einen Meter nach vorne getreten. Wie schaut denn dein Magen aus?
Na, meiner ist ein bisschen sehr, 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 sehr einfach. Und generell sind meine Rituale ein bisschen dem Leben geschuldet. Ich schlafe in den letzten Wochen nicht immer zu Hause und somit in einem Umfeld, das nicht dazu geeignet ist, die Erfordernisse und Bedürfnisse eines Biohackers komplett zu erfüllen. Das ist ein bisschen mühsam, ganz ehrlich, weil was ich zu Hause habe, ich habe ein bisschen ein Morgenritual, das auf Autopilot läuft. Ich habe gleich einmal in der Früh die offenen Fenster, was glaube ich weniger banal und unwichtig ist, als es jetzt vielleicht klingt. Dann habe ich das Zungenschaben, dann habe ich das Öl ziehen, dann gehe ich in die Küche, richte mir meine Wassersachen her, meine Supplementsachen her. Beginne mit dem Zubereiten der ersten großen Kanne grünen Tees, lasse nebenbei den Kaffee schon ein bisschen in die Warteposition gehen und dann schaue ich, dass ich ein bisschen zu den Fenstern rausschaue und dann ein bisschen eine Art von Bewegung mache, was besser ist, wenn ich tatsächlich alleine bin, weil das Vertrauen in meine körperliche und geistige Gesundheit bei diesen Bewegungen wahrscheinlich nicht gestärkt werden würde. Das sind so Hüpfübungen und Schüttelübungen und solche Sachen. Also ich schaue ein bisschen aus wie eine Antilope, die soeben einem Löwen entkommen ist, aber auch noch gleichzeitig einen epileptischen Anfall erleidet.
Also, wenn jemand eine visuelle Referenz braucht, die Originalverfilmung von Einer flog über dem Kuckucksnest nach der Stromtherapie.
Ja, wenn Sie diesen Film noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich diesen Film an. Er ist wirklich sensationell.
Hat extrem viel auch mit Biohacking-Themen wie nicht so frequenzspezifisch Mikrostrom, aber doch zu tun.
Strom in Makrodosis.
Genau.
Strom als Makronährstoff.
Aber jedenfalls, okay. Das heißt, Im idealen Leben habe ich verstanden. Der Rest ist dann ein bisschen weniger.
Ja.
Ist die Kälte bei dir weggefallen?
Nein, um Gottes Willen, habe ich ganz vergessen. Das ist fix. Immer noch kalte Dusche in der Früh fix. Ja, also die ist schon so selbstverständlich, dass ich sie vergessen habe. Wobei immer noch, ich werde den Tag nicht erleben, an dem ich eine kalte Dusche auftrete, runtergehe und sage, schön, angenehm. Diesen Tag wird es in meinem Leben nicht geben. Da kann ich, glaube ich, 140 werden.
Kann ich nachvollziehen. Ja, kommen wir gleich dazu. Ich habe ja immer wieder so lustige Möglichkeiten, mir irgendwelche Traumata zuzuziehen und meine Eisbadetraumata, die entwickeln sich langsam auch ganz schön lustig. Nee, aber
lass mich noch eine Sache ganz kurz, das ist das Hinausgehen an die frische Luft und das ein bisschen eine normale Bewegung machen, also man nennt sie auch Spazierengehen. Ich habe das ja eine Zeit lang wirklich gemacht, dass ich bei meinen ersten Meetings in der Früh habe ich mein Handy in die Hosentasche gepackt und bin einfach eine Runde gegangen, die so 4 Kilometer lang ist. Das habe ich jetzt, weil wir unser Büro aufgelassen haben und uns eigentlich nur mehr in der Früh sehen, bei unserem Daily, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich da wenigstens Kamera aufschalten, damit die Leute sich ergötzen können an meinem makellosen Antlitz. Ich glaube, dass das ein Blödsinn ist. Ich glaube, das ist einfach, das bringt den Leuten nichts, weil so makellos ist mein Antlitz eh nicht. Ich schaue in der Früh außerdem noch grantiger aus, als ich ohnehin ausschaue. Das heißt, ich werde das jetzt wieder machen mit dem Gehen in der Früh, weil es ist ein Wahnsinn, wie das den ganzen Tag als Weiche stellt. Gut, dass du mich noch an das erinnert hast, weil diese Dreiviertelstunde draußen an der frischen Luft gehen und ein bisschen durch den Wald gehen, ich habe das Glück, dass ich da herum wohne, auf 800 Metern, das ist schon enorm wertvoll.
In Verbindung mit dem Adrenalin-Rush, wenn du den Kühen begegnest oder ihnen entkommst, das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Teil deines Morgens gewesen.
Ja. Das stimmt. Für die Leute, wir hatten eine Zeit lang, haben wir Hauptbeschäftigung gehabt, über die Begegnung mit Kühen zu reden, weil die Kühe, wie wir wissen, die Haie der Berge sind, oder sind die Haie die Kühe der Ozeane? Wir werden es nie klären, aber ich gehe auf jeden Fall begleitet von der Musik aus dem Steven Spielberg-Film, bestreite ich meinen Morgenspaziergang. So, aber jetzt das, was die Leute eigentlich mehr interessiert als meine verwortagelte Morgenroutine, ist deine doch professionelle und großartige.
Ja, ist sie tatsächlich auch nur mäßig. Auch bei mir gibt es irgendwie den Mr. Jekyll und den Dr. Hyde oder andersrum. Das heißt tatsächlich, wenn ich in München bin, läuft das Ganze relativ schon true to the plan ab, auf Reisen. Und ich komme, glaube ich, jetzt dieses Jahr auch wieder von 365 Tagen auf fast 100 Übernachtungstage. Also das ist schon ganz schön gar, schon wieder was hier auf der Straße zu bringen. Kenne ich aus einem anderen Leben, macht mich auch nicht ganz glücklich, ehrlicherweise, aber so ist es. Das heißt, da gibt es zwei Varianten. Die schöne Variante und die Reisevariante beginnen gerade mit einem Tacken mehr Achtsamkeit, als ich es lange Zeit gemacht habe. Das heißt, normalerweise hieß es immer à la Chaco, der Wecker klingelt, raus aus dem Bett. Ich verweile jetzt gerne nochmal irgendwie einen kurzen Moment. Und ich war ja kürzlich in der Nähe von Frankfurt und habe bei so einer Gehirnaktivitätsstudie, nennen wir es mal, mitgemacht, wo irgendwie das Thema Quantenenergie und in meinem Fall eben Quantenenergie und ADHS irgendwie so ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Und tatsächlich probiere ich ja seitdem so ein paar der spürbaren oder sichtbaren und unsichtbaren Errungenschaften rund um die Quantentechnologie aus. Und da möchte ich gerade einfach in der Früh mir so 3 Minuten mal geben, wo ich sozusagen mich auf den Tag anders einstimme und nicht sofort losrenne, sondern einfach nur mal kurz innehalte, kurz durchatme und dann mit etwas mehr Struktur und etwas weniger Aktionismus in den Tag starte, weil ich halt schon merke, je nachdem, welchen Schalter ich da umlege, dann hat's mit der ADHS mehr oder weniger zu tun. Und ich glaube,
ist das
auch
wirklich so?
Es ist fix so. Also wenn ich jetzt irgendwie aus dem Bett springe und mein Zeug durchhachte, aber eigentlich ehrlicherweise dann auch schon viel zu früh auf das Telefon schaue, nicht nur um den Aura-Score oder den Ultra-Human-Score zu kontrollieren, sondern dann automatisch auch noch kurz bei den Nachrichten und dann noch kurz bei den E-Mails und dann eventuell noch kurz bei der Startseite mit der Tageszeitung vorbei renne, dann ist die Qualität des Tages und die Qualität meines Denkens danach deutlich schlechter, als wenn ich dem Ganzen so ein bisschen nochmal eine Pause gönne. Und in Analogie zu dem Dankbarkeitstagebuch, was ich auch aktuell wieder nicht führe, mir einfach mal kurz überlege, was sind die 3 größten Steine, die ich heute rollen möchte und auf was freue ich mich am meisten.
Mhm.
Und
okay.
Das scheint tatsächlich gar nicht so blöd zu sein. Ich breche dann nach 3 Minuten ab, auch wenn mir nichts einfällt. So ist es auch nicht. Aber das ja, und weil ich eben Rituale recht gern mag, habe ich da halt jetzt von diesen lustigen Leuten diese goldene Kapsel in der Hand und fokussiere mich mal kurz. Genau. Dann
warte, geht's. Da unterbreche ich dich ganz kurz, weil eine Hörerin auf die Cortisolfrage eine, finde ich, sehr naheliegende Frage gestellt hat, nämlich. Sie meditiert ja in der Früh und nachdem wir jetzt eine kleine Hymne auf das Cortisol am Morgen gesungen haben in der Folge, hat sie gesagt, vielleicht ist das gar nicht so gut, dass ich in der Früh meditiere, weil Meditieren ist ja bekanntermaßen kein Cortisol-Trigger. Ich vermute jetzt einmal, wir lassen sie weiter meditieren, sagen ihr aber bitte danach nicht vergessen, Cortisol triggern.
Genau.
Das heißt, es ist ja nicht so, dass du alles, was du in der Früh tust, muss Cortisol triggern, sondern du musst nur ein paar Cortisol-Trigger einbauen, wenn ich das letzte Mal richtig verstanden habe.
Absolut.
Ich also liebe Hörerin, deren Name ich jetzt leider nicht parat habe, liefere ich nach. Bitte weiter meditieren, wenn es dir gut tut.
Und tatsächlich hatte ich neulich, wir sind heute so ein bisschen verratscht, aber es macht nichts, beim letzten Krallerhof-Retreat von Mitocare einen lustigen Abendspaziergang mit dem Sukha. Also Sukha-Dust ist einem der Top 3, würde ich mal sagen, Wim Hof-Instruktoren im deutschsprachigen Europa at least, der da zusammen mit der großartigen Dr. Josefine Worsek und dem Peak Wolf aus der Schweiz quasi zu einem Zeitpunkt ausgebildet wurde, wo die anderen noch irgendwie davon geträumt haben, dass sie geboren werden. Und da ging es mal wieder um dieses Wim Hof am Morgen, weil ich neige ja immer dazu, meinen Klienten zu sagen, ich finde es jetzt nicht so super, wenn du dir da jeden Tag die Sauerstoffüberdosis reinpfeifst und da quasi den Hechler machst. Und er hat mir dann doch relativ fundiert nochmal den Gedanken anders darüber nahegebracht und hat gesagt, es wäre schon möglich, das Beste aus allen beiden Welten zu haben. Das heißt, 2 Runden Wim Hof am Morgen, aber der nächste Tag ist dann eben Nasenatmung und das Ganze kontrolliert und dann von mir ist auch ein bisschen Buteco-Style. Das würde schon gehen, man könnte das schon quasi mischen und dann käme auch eine bessere Summe raus, als wenn man den ganzen Tag mit Mundatmung durch die Gegend rennt.
Gut, aber Mundatmung ist ja sowieso scheiße, oder?
Ja, klar, aber nichtsdestotrotz, man muss ja immer sagen, wir tun ja immer so, als wäre alles und jeder, mit dem wir arbeiten, von oben bis unten durchoptimiert.
Ja.
Und dementsprechend
dann hätten die uns ja was voraus.
Ja, aber dementsprechend ist es ja einfach fix so, wenn man sagt, okay, ich weiß, dass die Wim Hof-Atmung schon ein bisschen zwar energetisiert, aber vielleicht auch, there's no free lunch in nature, dann ist es eine gute Idee, wenn du nächstes Tag sehr achtsam atmest, dann kommst du immer noch gut raus. Und das wäre jetzt vielleicht auch für unsere Hörerin, deswegen komme ich gerade drauf, eine gute Geschichte, wenn man sagt, okay, sie macht jetzt nach der Meditation keinen Sport, vielleicht endet man das Ganze mit einer aktivierenden Atemsession, dann hätte man auch damit eine gute Möglichkeit gefunden, dem Cortisol noch einen Peak zu geben.
Super. Kleiner Reminder zwischendurch. Unter allen Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters verlosen wir einmal pro Staffel ein gratis 1:1 Coaching mit Andreas. Also jetzt den Newsletter abonnieren auf biohacking-praxis.de. Wenn du jetzt noch 2 Sätze sagst, dann suche ich noch heraus, wie sie heißt, weil das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich möchte gerne höflich sein.
Die Anzahl an Sätzen, die ich habe, geht weit über 2 hinaus, wie du weißt. Nee, tatsächlich ist es auch ja wirklich so, die Atmung als Fernbedienung für unser Gehirn unterschätzt man ja alle ständig und immer wieder. Und hätte ich jetzt in der Früh den Eindruck, ich hätte irgendwie schon eher so leichte Panik, wenn ich aufstehe beispielsweise, weil mich unerwarteterweise 5 Behördenmitarbeiter besuchen kommen, dann wäre der Fokus auf die Ausatmung und einfach ein bisschen länger ausatmen als einatmen schon unglaublich wirksam, um dem ein wenig gegenzusteuern. Andersrum. Und deswegen waren wir da gerade.
Ich muss dich jetzt schon befreien. Ich finde sie leider nicht.
Okay.
Ich finde sie leider nicht. Ich liefere sie aber nach in der nächsten Q&A-Folge.
Gut. Ja.
Aber sie wurde jetzt tatsächlich, ohne dass wir einen Namen genannt haben, sehr ausführlich behandelt.
Nameless Resolve. So. Genau. Gut.
So, wir sind jetzt beim.
Genau. Ich hab irgendwie kurz innegehalten. Dann gehe ich tatsächlich ganz banal ins Bad und tue da alles, was ein Mensch tun muss. Das mit dem Öl ziehen und im Zungenschaben habe ich mir tatsächlich wieder abgewohnt. Das ist irgendwie bei mir mit der Hektik, die mir doch irgendwie so von der Natur her innewohnt, oftmals dann irgendwie seltsam gelaufen. Und habe irgendwie gesagt, okay, das ist alles gut. Das tun wir an Sonntagen und Samstagen, wo wir irgendwie den Eindruck haben, unsere Uhr ist ein bisschen langsamer. Ich reduziere das Ganze auf Zähneputzen und alles andere, was man im Bad tut, marschiert dann weiter zur Hydrierungsstelle. Da gibt's dank der Tatsache, dass ich ein professioneller Biohacker bin, inzwischen 3 oder 4 Generationen an Geräten, die molekularen Wasserstoff herstellen. Das heißt, ich habe irgendwie tatsächlich zwischen 1,2 Liter molekularen Wasserstoff mit 4 Knopfdrücken angereichert mit den unterschiedlichsten Dingen. Natürlich mein biogener One, weil es irgendwie eine schmackhafte Grundlage darstellt. Dann fix meine 2 Tropfen Jodlösung, also logische Lösung. Die scheinen mir tatsächlich nach wie vor gut zu tun. Im zweiten Gefäß dann irgendwie die wasserlöslichen Supplements aus dem berühmt-berüchtigten Köderbox. Gefolgt von mal mehr oder mal weniger strikt dem guten Methylenblau. Mal mehr oder mal weniger hängt tatsächlich ein bisschen davon ab, ob ich weiß, dass ich im Anschluss daran die Zeit habe, mich irgendwie der Photobiomodulation, also sprich dem Licht zu widmen oder nicht. Und vor allem, welches Gerät ich auch zur Verfügung habe. Wenn ich das große von uns, von Hayachi, in der Nähe habe, dann mache ich das klar, weil da ergibt dann 1:1 wieder 3. Wenn ich unterwegs bin, habe ich jetzt kein Methylenblau mehr dabei. Ich hatte mal einen Ausflug, da hatte ich Methylenblau und logolische Lösung im Reisegepäck, in dem gleichen Ding, wo auch der weiße Kaschmirpullover drin war.
Das war dann französisch.
Ich kann euch verraten, es ist erstaunlich, das Internet ist hilfreich, wenn man eine frische Kartoffel nimmt und 3 Stunden mit der frischen Kartoffel, wo man immer wieder die Oberfläche abschneidet, auf der Wolle reibt, dann gehen die Flecken weg.
Okay.
Das war ganz erstaunlich. Es hat mich halt irgendwie von abends um 10, wo ich es festgestellt habe und dann gerade noch in der Küche vom Krall auf die Kartoffel geholt habe, bis morgens in der Früh um 1 gekostet. Aber ich habe tatsächlich meinen weißen Lieblingspulli retten können, also es war toll. Mhm. Aber seitdem reise ich nicht mehr mit färbenden Flüssigkeiten.
Sie werden in der Küche vom Karlerhof reden. Raimund Harmsdorf war hier und hat eine rohe Kartoffel haben wollen.
So in der Art. Nein, ich glaube, die haben mich jetzt inzwischen schon oft genug gesehen. Die wissen, er ist wieder da.
Nein.
Okay, also jedenfalls, liebe Michaela, sei gegrüßt. Ich freue mich auf unser nächstes Retreat. Auch schon wieder bald, wenn es interessiert. So, nein, das heißt, wir waren irgendwie bei den Anregenden und eventuell noch das Methylenblau, wenn es das Licht hergibt. Zu dem Zeitpunkt sollte dann...
Wie lange braucht das Methylenblau dann nachher das Rotlicht? Weil ich glaube, dass es bei vielen Leuten dann schon auch ein bisschen so eine Sollbruchstelle ist. Ganz viele Leute haben jetzt mittlerweile so ein Photobiomodulationsgerät zu Hause und finden es auch super, genauso wie ich. Aber... das Leben hat halt dann doch irgendwann das Problem, dass es diese 10, 15 Minuten in der Früh einfach nicht hergibt.
Ja, das, da habe ich das Glück, dass ich irgendwie sehr viel selbst freigestalten kann. Ich mache es tatsächlich so, nachdem das Zeug im System drin ist, bringe ich mal Wasser zu kochen, widme mich dann in irgendeiner Variante dem Thema Kälte. Also kalt duschen, Cold Plunge, wie du es nennen möchtest. An vielen Plätzen, an denen ich bin, gibt es ein Eisbad, sowohl privat als auch beruflich. Das ist toll. Bin da aber tatsächlich auch bloß noch so 2 bis 3 Tage momentan in der Woche drin. Irgendwann habe ich, glaube ich, den Eisbader gemacht und ich kenne es jetzt so.
Merkst du Unterschiede im Tagesverlauf, wenn du in der Früh Eisbaden warst oder nur kalt geduscht hast?
Ehrlicherweise nein oder ja. Das ist auch wieder eine tolle Antwort. Tatsächlich ist es so, wenn ich weiß, ich mache danach ernsthaft Sport, also Widerstandstraining, mache ich Eisbad, weil dann lohnt sich's einfach von den Muskelreizen. Da bin ich natürlich ein anderer Mensch als an den Tagen, wo ich das beides eher weniger mache, aber das könnte auch die Summe sein. Und es kommt natürlich dazu, wenn ich mein Krafttraining mache, benutze ich ja zwischen den Sätzen auch immer noch den Vitus, diesen Handkühler. Stanford-Studie, Professor Heller, wir erinnern uns. Und das bedeutet, da habe ich dann auch nochmal einen Kältereiz und insgesamt nochmal eine veränderte Chemie. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Supplements, Kälte, Bewegung, Licht manchmal dazwischen, manchmal nicht. Das hängt ehrlicherweise ein bisschen davon ab, wie es sich zeitlich ausschaut. Dann gibt es teilweise Rotlicht auch einfach nach dem Krafttraining. Das ist ja anders als die Kälte auch nicht schlecht für einen Entzündungsreiz. Und zu dem Zeitpunkt spätestens gibt es dann auch den Kaffee, auf den ich mich sehr freue. Ich war jetzt ewige Zeiten ja nicht mehr bulletproof. Jetzt hat irgendwie Mitocare hat jetzt plötzlich MCT-Öl rausgebracht und haben wir da, die waren jetzt so nett und haben mir da 3 Flaschen geschickt. Mhm. Er schmeckt schon geil. Also es ist schon, es ist Bulletproof-Kaffee schmeckt schon extrem lecker. Ich weiß bis heute nicht, ob er wirklich gesund ist. Ich weiß bis heute nicht, ob er wirklich clever ist. Aber meine Geschmacksnerven konnotieren in einem hohen Maße.
Mhm.
Wenn es den gibt, ist es auch ein perfekter Zeitpunkt, um dann Öle, um Christian zu zitieren, nachzuschütten. Das heißt, da gibt es dann das Omega-3 und da eben Fisch- und Algenöl, EPA zu DHA, nach unserer alten Formel so gemischt, dass 1:1 rauskommt.
Ja.
Dann höchstwahrscheinlich noch irgendwie was mit Aminosäuren hinterher.
Also Entschuldigung, weil du Öle sagst, ich bin ja mit der seit der Folge mit dem Gerald Wiegand habe ich dann schon auch jetzt ein bisschen das Thema Öle weitergefasst und ich habe dieses Juvenlife-Öl in Verwendung gehabt und jetzt ist es mir ausgegangen und ich bin aber dabei geblieben, dass ich jetzt Olivenöl und Leinöl tatsächlich auch noch in diesen Morgensteak ein bisschen hinein tue.
Fix.
Und ich glaube, dass diese Vielfalt an Ölen, die man da zu sich nimmt, durchaus eine vernünftige Idee sein kann.
Nee, also tatsächlich, wir haben ja auch ein bisschen Zuschriften bekommen, was mir gerade einfällt, zu der Juvenlife-Folge. Also die Nachricht, die da eigentlich drin gesteckt hat und die man eigentlich auch mit gutem Gewissen verstehen kann, auch wenn man sich irgendwie aufregen mag oder nicht, ist halt einfach die, wir brauchen deutlich mehr Öle, als wir alle glauben würden.
Ja.
Wir brauchen eine deutlich breitere Vielfalt an Ölen, als wir eigentlich glauben würden. Und tatsächlich ist es so, dass wenn wir ausreichend Olivenöl und ausreichend Leinöl in unseren Tag mit reinpacken, zusätzlich zu dem entsprechenden Fisch- oder Algenöl, dann sind wir verdammt gut aufgestellt. Und alles andere, was die Biologie und sonst mit der Nahrung reinpackt, das kann man so mitnehmen, das muss man sicherlich nicht so. Aber tatsächlich ist es so, wir sind, glaube ich, immer noch in unserer Community auf einem Auge mit dem für das Thema Öle wirklich blind. Und
ja,
das ist einfach das, weswegen ich auch damals gesagt habe, wir müssen da fix drüber reden, weil es ist halt einfach relevant und es kann ja nicht sein, dass nur Christian Burkhardt aus München das Thema predigt und man so tut, als gäbe sonst keinen, der es nicht auch sonst verstanden hat.
Ja, also ich bin jetzt wieder Team Leinöl, das war ich lange Zeit gar nicht. Und ich glaube, wir müssen einfach diese hoch ungesättigten Pflanzenöle ein bisschen weniger abfällig anschauen, als wir das vielleicht manchmal doch ein bisschen tun.
Hm. Genau.
Zumal es ja auch da Studien gibt. Und ich meine, wir sollten uns als Biohacker nicht nur die Studien anschauen und die Studien feiern, die unsere Erwartungen erfüllen, sondern auch die, die uns manchmal ein bisschen überraschen.
Gut, also jedenfalls zurück zum Thema, der Bulletproof-Kaffee hat gerade wieder ein bisschen Saison.
Mhm.
Wenn die Kaffeebohnenpreise so weiter nach oben gehen wie momentan, wird man das wahrscheinlich sowieso irgendwann bloß noch in Mäusemastkrügen oder sowas konsumieren können. Aber noch geht's. Habe ich Kälte gehabt, habe ich Sport gehabt, habe ich Licht gehabt, was mache ich Sport? Ja, ernsthaftes Krafttraining mit der Vitruvian-Plattform und den Rest mit freien Gewichten, da hat sich auch nichts geändert. An den Tagen, an denen ich kein Krafttraining mache, tatsächlich dieses Thema horizontale Bewegung in der Helligkeit, also sprich spazieren gehen, vereinfacht gesagt, das ist
vertikale.
Vertikale, horizontale.
Ich habe jetzt schon gedacht, du legst dich in die Sonne in der Früh.
Wir sollten alle viel mehr horizontale Bewegung in der Sonne haben. Aber jedenfalls, da ist tatsächlich, das ist tatsächlich was, das merke ich dann schon. Eins davon muss auch sein, auch unterwegs muss eins davon sein, das geht nicht anders. Dann ist eh schon viel getan. Wir waren bei den Ölen, wollte ich eigentlich noch das Thema Eiweißversorgung angerissen haben.
Da warst du ja, also du warst bei den Aminosäuren.
Auf die Bewegung drauf packe ich halt, je nachdem, entweder normale essentielle Aminosäuren oder jetzt eben diese neuen supergeilen Dinger, die da schon wieder Christian Burkhardt, das ist eine Christian Burkhardt-Folge heute, die Christian da rausgebracht hat, diese Essential Aminosäuren Pattern, das ist tatsächlich, die machen irgendwie nochmal einen Unterschied, bilde ich mir ein. wären auch nach wie vor für jemanden mit deiner Genetik eine spannende Geschichte. Ich habe nur ehrlicherweise vergessen, die liebe Sandra zu bitten, dass sie dir mal welche schickt zum Ausprobieren.
Mhm.
Das heißt, dieses Thema Eiweiß noch hinterher, dann ist das alles gut und ja, dann gibt's der Rest ist vormittags Wasser und Arbeit und der Rest ist mittags auch und Mittagspause fällt eh aus, Nachmittagspause fällt auch aus und dann ist eigentlich mein Morgenritual spätestens, wenn die Aminosäuren den Hals runtergelaufen sind, beendet.
Ja, wie viel Zeit vergeht zwischen dem Öffnen der Äuglein und dem tatsächlichen Übergang in den produktiven Teil des Arbeitstags?
Boah, Gott, das ist eine gute Frage. Also mit einer Autofahrt, die ich jetzt einfach stillschweigend ignoriert habe, weil sie nicht regulär vorkommt, aber meistens sind wir irgendwo so zwischen 90 Minuten und 10 Minuten mehr, aber sowas, also unter 2 Stunden fix.
Gut. Wir kommen dann jetzt zum Abendthema. Wir springen über den Tag drüber. Eine Sache, die mit dem Abend zu tun hat und die ich eigentlich bisher immer mit in Zusammenhang mit dem Abend gehört habe, ist die Körperkerntemperatur.
Mhm.
Die spielt ja am Abend eine wesentliche Rolle, denn diese Körperkerntemperatur muss sinken, damit Melatonin gebildet wird, damit wir gut Bubu machen können. So, spielt diese Körperkerntemperatur eigentlich in der Früh auch eine Rolle oder steigt die von selber? Müssen wir da gar nichts tun oder ist das ist diese Kälte, dieser Kältereiz in der Früh da ein Impuls in diese Richtung?
Ich habe ein böses Déjà-vu. Ich glaube, wir haben es in der Cortisol-Folge schon mal angeschaut. Meiner immer noch auf gleichem Stand laienhaften Meinung nach ist es tatsächlich so, dass der Anstieg der Körperkerntemperatur in der Früh die Cortisol-Freisetzung auslöst oder andersrum. Der Anstieg des Cortisols, die Körperkerntemperatur, aber es passiert irgendwie so circa 4 Uhr morgens zum ersten Mal fixe. Und ja, die Frage ist tatsächlich eine gute, inwieweit sich die Kälte da auswirkt. Da müsste man jetzt ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, die Wasek-Formel 3 Minuten, 3 Grad ist ziemlich in Ordnung. Mhm. Noch dazu, wenn es mit Sport danach folgt. Wenn ich jetzt keinen Sport machen würde und keine Ahnung was, eine Stunde den Vitus nutzen und da wirklich gezielt die Körpertemperatur absenken und absenken und absenken, könnte es durchaus sein, dass es mir irgendwie auch in der Cortisol-Response irgendwas Seltsames macht. Mhm. Also dementsprechend habe ich tatsächlich je früher der Morgen schon ein starkes Bedürfnis nach Formen der Kälte, die auch ein bisschen diesen Mammalian Dive-Reflex, diese Schnappatmung, das, was du beim Kaltduschen auch so schön hast, dieses auslösen, weil letzten Endes da spiket uns das Cortisol deutlich zuverlässiger, als wenn wir quasi durch jetzt eine Heilanwendung, wenn ich so sagen darf, wie bei einem Handkühler, wo eigentlich kein Stress passiert, einfach nur die Körperkerntemperatur runter titrieren.
Lass mich noch 2 Begriffe in den Morgen hineinschmeißen. Das eine ist Handy, du hast es kurz angesprochen. Du versuchst, das Handy weiter wegzubringen vom Aufwachen, aber es gelingt dir nicht. Kenne ich noch wen? Versuch uns beide zu motivieren, das Handy erst später aufzudrehen. Was sind denn da die Argumente?
Nein, im Endeffekt, tatsächlich, ich bin ja echt schon dankbar, wenn ich in der Früh innehalte und es mir dadurch ein bisschen gelingt.
Mhm.
Letzten Endes, die Argumente sind halt einfach die, dass dieses strukturierte Denken, das irgendwie Klarheit verschaffen, dieses sich Ziele setzen und all das, was ich vorher schon in diesem, ich halte meine Kapsel und sitz darum, gesagt habe, das wird halt komplett dadurch ins Absurdum geführt, dass irgendwie 250 Signale gleichzeitig auf uns einschlagen und da ein bisschen Dopamin und da ein bisschen Cortisol. Und im Endeffekt ist es tatsächlich so, das ist der erste Schritt in ein ADHS-artiges Verhalten, ohne dass du falsch verklebte Drähte im Gehirn hast, weil letzten Endes ist da genau dieses Pling und Pläng und da schau hin und da schau her und da musst du jetzt auch gleich reagieren.
Mhm.
Und da ist schon der nächste Krieg und da ist der Stress und ui, die haben mich gern. Das ist im Endeffekt genau das Gegenteil von dem, was wir haben wollen. Also nochmal, wir sollten in den Tag ziehen wie ein Krieger im Zen, wirklich fokussiert mit einer starken Körpermitte, mit einem kontrollierten Atem und einem Blick weit in die Ferne gerichtet, was ja auch lustigerweise wieder für die Arbeit des Gehirns sehr wesentlich wäre, in die Weite zu sehen und festzustellen, es kommen keine Feinde und nicht klein, klein aufs Display zu schauen und ganz viele Feinde zu sehen.
Eine Sache, die wir bei der Cortisol-Folge, glaube ich, nicht in der Folge hatten, aber im Vorgespräch intensiv diskutiert haben. Du hast mir gesagt, und das fand ich extrem spannend, dass das Blaulicht in der Früh vom Handy, von dem wir uns irgendwie ein bisschen so eine Wirkung erhoffen würden wie von einer Tageslichtlampe, dass das leider nicht funktioniert, weil es zu schwach ist. Mhm. Aber, und das ist besonders blöd, am Abend, und das ist wieder ein kleiner Vorgriff, am Abend ist es stark genug, um unsere Melatoninbildung zu stören. Das heißt, das Handy ist ein tatsächlicher ein Arsch.
Genau, es ist großartig, es ist wunderbar, es gestattet uns die Leben zu führen, die wir leben. Was Reisen, was getrennt sein vom Arbeitsplatz angeht, was all das angeht, was ich meine, wir sind beide noch in einem Büro großgezogen worden, wo du quasi in der Früh an die Schreibmaschine oder an den Computer gesetzt wurdest, dann stand dein drahtgebundenes Telefon und bereits, wenn du irgendwie mal eine rauchen oder was auch immer gegangen bist, wie das halt früher in so Büros so war, wenn du den Anruf verpasst hast, warst du halt quasi gestraft, weil dann hast du im schlimmsten Fall eine Information, einen Auftrag oder sonst was verpasst, weil es gab halt keinen anderen.
Jetzt, rauchen gegangen sind wir aber am Anfang gar nicht. Wir haben am Schreibtisch geraucht. Ja, ich kann mich noch erinnern an die Diskussion in der Redaktion der Autorevue, wo es einige Raucher gab und einige Nichtraucher, und wir mussten so quasi in einem demokratischen Prozess herausfinden, ob sich die Raucher durchs Nichtrauchen mehr gestört fühlen als die Nichtraucher durchs Rauchen im Büro. Alt bin ich schon.
Ja, tatsächlich ja, nein. Ich versuche mich zu erinnern. Ja, ich glaube, bei der SAZ, bei der Sportartikelzeitung gab es durchaus noch Situationen, wo im Büro geraucht werden durfte, aber das war dann, glaube ich, nur Textabgabe und da dann auch nur die leitenden Redakteure.
Und Leitzigaretten.
Genau, nicht Leit mit GHT, sondern die Leit, also das waren dann die Leithammel. Die durften rauchen und die Ochsen mussten natürlich.
Marlboro Leithammel. Genau. So, zweite Frage, ist dann noch Koffein? Wir haben das Thema Kaffee. Wir schieben den Kaffee weg vom Aufstehen, 45 bis 90 Minuten, korrekt?
Ja, es sei denn, du machst Sport, dann ist es wurscht.
Okay, so, morgen fertig, oder?
Morgen fertig, tatsächlich, um es nochmal ganz knapp zu sagen, rehydrieren, Salze, Wasserstoff, sonstige Aufputschmittel, Supplements, all das Zeug rein, gleich in der Früh, Kaffee eben. Später, es sei denn Sport, Helligkeit auf alle Fälle, Bewegung auf alle Fälle, Kälte, wenn irgendwie möglich auch. Mhm. Und die Ausgestaltung ist dann tatsächlich da auch jedem ein bisschen selber überlassen. Aber wenn du bei den fünf Elementen irgendwie einen Haken hast, ist eh schon wirklich alles gut gelaufen.
Ja, ich scroll ein bisschen in meiner Vorbereitung jetzt gerade, während du geredet hast, und da begegnet mir Rhodiola Rosea. Das nimmst du in der Früh, gell? Hast du da unter deinen Supplements noch irgendwas, was du noch sagen möchtest?
Das Rhodiola nehme ich gerade wieder nicht mehr. Also ich bin jetzt momentan mit meinem Cortisol wieder einigermaßen happy. Mhm. Das heißt, ja, Gott, es ist irgendwie bei mir Peak Season. Das heißt, wenn ich in den Kalender reinschaue, schaue ich da rein und denke, okay,
Ist das ein Kalender-Rhodiola?
Ja, da schaue ich da rein und sage, okay, schaffe ich eh nicht. Und dann fange ich halt an, das abzuarbeiten, was ich schaffe. Mhm. Das heißt, da gibt es jetzt gar keine Überaufregung. Das ist einfach sowieso dauerhaft so, aber da brauche ich jetzt gerade gar nichts. Das funktioniert. Mhm. Was ist neu? Was ist besonders? Ja, Kreatin habe ich jetzt seit längerer Zeit wirklich hochgeschoben. Ich bin jetzt schon fast bei eher so 15 Gramm am Tag, um ehrlich zu sein. Doch, das geht schon.
15 Gramm?
Ja, ich war ja normal. Früher haben wir ja 5 gesagt.
Ja.
Dann hat man irgendwann festgestellt, 5 ist super, weil alle Menschen wiegen 60 Kilogramm und sind weiblich. Und dann hat er irgendwie Gottvater Obermann gesagt, 10 ist dann eh gut. Und der Andy Goldwyn hat gemeint, ja, 12 ist dann auch nicht schlecht. Und dann hat man sich darauf geeinigt, morgens und abends. Und dann hat man noch gesagt, 20 sind super, wenn du irgendwie die Nacht vorher schlecht geschlafen hast. Mhm. Und ich bin tatsächlich jetzt so bei 7,5 morgens, 7,5 abends, und das scheint ganz gut zu funktionieren. Und ich kann auch nicht behaupten, dass es irgendwie auf der Verdauung oder sonst was anrichten würde. dann haben die Molekülare ja nicht nur jetzt das Methylenblau, sondern auch in Tropfenform ein Lithium. Das ist jetzt auch neu, das macht mir sehr viel Freude.
Aber das ist natürlich nicht zur Einnahme, sondern nur für Laborzwecke.
Ja, wobei, und dann muss man auch noch sagen, es ist eine wässrige Lösung, die ist schon relativ wässrig titriert. Das heißt, man muss da auch für Laborzwecke schon ein bisschen was nehmen. Also ich glaube, so eher 15 Tropfen hätte jetzt meiner gesagt. Also das ist schon
15 Tropfen? Dass man auf, also weil im Labor werden ja empfohlen, glaube ich, also 1 bis 5 Milligramm werden im Labor empfohlen.
Ja,
und tägliche Laborzufuhr.
Und ich glaube, das ist sowas. Es ist tatsächlich eine relativ wässrige Lösung. Man kann das sehr fein titrieren, ist aber auch super. Also im Labor natürlich. Also ja, dementsprechend. Das ist neu. Der Martin von Biogena hat mir irgendwie ein neues veganes Öl von Biogena One, also nicht Biogena, sondern Biogena One, zum Ausprobieren geschickt. Das hat eine extrem hohe Wertigkeit, da braucht es wenig. Das ist geil. Das mit dem spiele ich jetzt ab und zu mal. Das hatte ich jetzt auch zweimal auf Reisen dabei, weil irgendwie, da hält halt die Flasche ewig. Heißt es Keto-Alpha-Glucarat oder heißt es Alpha-Keto-Glucarat? Das ist eigentlich auch so ein Longevity-Supplement.
Ich glaube, es wird AKG heißen. Also genau, die
Alpha-Keto. KAK wäre auch super. Aber das Alpha-Keto-Glucarat wird ja eigentlich irgendwo in der Longevity verortet, scheint aber tatsächlich auch was für einen Energiestoffwechsel zu tun. Also ich empfinde es als ja, leistungsfördernd. Das ist gerade frisch in der Dose drin und sonst, na, es ist, wie gesagt, es ist ewig viel Zeug und das meiste ist auch sehr, sehr lang. Ich habe gerade außer dem Dingsbums, dem Kreatin eigentlich keine Pulver mehr. Das ist einfach, wie gesagt, ich reise Saison. Was machst du mit Pulver?
Ja.
Hast du Tüten im Koffer? Willst du nicht? Füllst du es um in was? Füllst du es um in Salzstreuer? Willst du nicht? Und ich habe auch irgendwie, bin auch aus dem Alter raus, dass ich mit weißem Pulver in irgendwelchen Sachets über die Grenze fahren muss. Das ist, wirkt immer irritierend.
Ja.
Genau.
Ich habe halt meine Pulver schon bei mir in der Küche alle und da, die schmeiße ich mir dann alle in meine Flasche hinein. Und weil mein Freund Michael Wittke mir da das die rote Rübe so an die Rübe empfohlen hat, bin ich jetzt auch wirklich in einer täglichen, sage ich jetzt einmal, 500 Milliliter rote Rübe Einnahme. Und ja.
Ja, ich verspreche dir, auch dir wird es in 2 Monaten so gehen, dass du feststellst, das Citrullin schmeckt deutlich besser, hat die gleiche Wirkung und macht keine Flecken. Aber ich habe das auch mal eine Zeit lang getan, alles gut. Genau.
Das heißt, abends. Wir müssen in den Abend, Andreas. Wir sind schon bei 3/4 Stunde.
Ja, fix. Draußen ist auch schon dunkel. Nein, tatsächlich, was ist Abend? Abend beginnt bei mir irgendwie mit Fastenbrechen. Ich esse tagsüber immer noch nichts.
Ja. Morgen hast du mich vorgeschickt. Jetzt bist du hat sich jetzt warm geredet und jetzt lost mich gar nicht mehr, heißt.
Ja, genau.
Abend bin ich nämlich super. Abend, eine Sache habe ich, weil das Arge ist, die Qualität der Abendroutine, die kannst du ja messen durch die Auswertungen, die du in der Früh vom Oura-Ring kriegst. Und da habe ich eine Sache, die bei mir den allergrößten Impuls hat, das ist das Abendessen. Wann ich esse. Es ist so arg, ich kann mir so gut wie alles erlauben am Abend. Wenn ich auf das Abendessen verzichte oder sehr früh Abend esse, ist der Schlaf gut. Da kann ich fast machen, was ich will. Da kann ich fast alles falsch machen. Aber wenn ich motiviert bin, dann natürlich abends das Licht dimmen. Ich habe mir jetzt so Lampball gekauft, die man so mit ganz wenig Licht im Raum herumstellen kann und die so ein bisschen nur dimmen, also so glimmen, nicht dimmen, sondern glimmen. Das ist auch super, habe ich den Eindruck. Und ich habe große Freude daran, mir am Abend hin und wieder so einen Schlaftrunk zu mixen aus Magnesium, Theanin und überraschenderweise natürlich Glycin, weil ja, glaube ich, Glycin die Körperkerntemperatur unterstützt, zu senken.
Genau.
Ja? Hin und wieder, wenn ich die Zeit habe, dann geht's am Abend noch in die Sauna. Und ansonsten bin ich da, ja, wenn ich am Abend dann noch ins Handy schaue, dann halt mit so einer Blueblocker-Brille. Das, was ich nicht mache, aber super wäre, ist Dankbarkeitstagebuch und ich weiß nicht, warum ich das nicht mache. Ich bin, glaube ich, einfach ein Trottel.
Ja, ich bin am Abend tatsächlich, da ist es tatsächlich so, wenn ich ins Bett komme, ich bin eingeschlafen, bevor ich auch eine Dankbarkeit gesagt habe. Das ist tatsächlich so. Nee, ja. Was soll man sagen? Bei mir ist es halt, beginnt der Abend mit dem Fastenbrechen, also irgendwie 16 Uhr, 16.30 Uhr, irgendwie ein Skier oder ein Quark mit ein paar Blaubeeren und irgend sowas. Warum es da Milchprotein gibt, weiß kein Mensch, vielleicht wegen der tollen entzündlichen Wirkung, aber es scheint mir tatsächlich gut zu tun. Abendessen so früh wie möglich und so spät wie nötig, das heißt theoretisch gesehen irgendwie zwischen 18 und 19 Uhr, aber ich bin fix um 19.30 Uhr mit dem Essen fertig. Da, wenn ich jetzt nicht irgendwie bei Einladungen oder auf Reisen bei irgendwelchen Mehrgänge-Geschichten festgebunden bin, das brauche ich die Zeit, weil sonst merke ich es auch im Schlaf, da geht es uns beiden gleich.
Mhm.
Ich versuche tatsächlich unterwegs, wenn es länger gedauert hat und unterwegs, wenn es irgendwie alles sehr stressig war, noch eine Runde spazieren zu gehen.
Mhm.
Das setze ich jetzt zu Hause ehrlicherweise nicht so sehr um. Da gehe ich vielleicht nochmal mit dem Hund raus oder mit dem Hund um den Block. Aber so unterwegs schaue ich wirklich, dass ich noch eine Abendrunde nach dem Essen mache. Einfach vielleicht, um auch die Eindrücke von Veranstaltungen ständig unter Menschen sein, so ein bisschen abzupuffern.
Mhm.
Das wirkt sich recht gut aus. Verbinde das dann auch wirklich gezielt nochmal mit dem Thema Ausatmen.
Mhm.
Also länger ausatmen als einatmen, um das Ganze ein bisschen runterzufahren. Den Sonnenuntergang verpasse ich momentan von 100 Tagen 98 Mal. Das ist tatsächlich, egal ob jetzt Seminar oder Realität draußen, nicht ganz so gut. Wäre toll. Wir wissen ja, das Licht des Sonnenuntergangs würde die Toleranz gegenüber Blaulicht am Abend erhöhen.
Mhm.
Aber wie gesagt, gibt's jetzt so bei mir gerade auch nicht wirklich. Abendsupplements eh klar, Schlafstacks mache ich gar nichts. Also ich habe irgendwie natürlich auch 100.000 Mal den Huberman, also
Treonat.
Magnesium, Treonat, nee, noch nicht Magaba, sondern eben das Apigenin, also sprich der Wirkstoff aus der Kamille. Das Taurin, das Glycin und die ganzen Sachen ausprobiert. Ich merke keinen großen Unterschied. Was ich tatsächlich merke, was ja auch hubermännisch ist, ist, wenn ich einen Low-Carb-Tag habe oder mal ein paar Tage mich sauber ernährt habe, dass dann dieses Myo-Inositol relativ hilfreich ist. Das scheint, wenn man wenig Blutzucker im System hat, irgendwas Gutes zu machen. Also das ist ganz interessant. Ich trinke zu lange am Abend. Allerdings mache ich es inzwischen auch umgekehrt. Das heißt, ich trinke irgendwie um 9:30, 10 nochmal fix einen halben Liter Wasser, aber den trinke ich dann auf Ex.
Okay.
Weil dann weiß ich, den kriege ich.
Du gehst vor am Schlafengehen dann noch einmal Bibi.
Genau,
Bibi.
Genau. Mhm. Weil da weiß ich.
Bibi das, vor Bubu.
Genau. Wir könnten Kinderbücher schreiben. Nee, sollten wir nicht. Nein.
KK haben wir auch schon gehabt, oder? Nein, das war Kack.
Kack. Nein, aber. Das ist tatsächlich dieses langsam Trinken, langsame Flüssigkeitsabnahme, was wir sonst immer predigen. Ich drehe es inzwischen halt um und schütt nochmal und gebe mir dann 1,5 Stunden Zeit und dann ist auch alles draußen. Das geht ganz gut.
Das ist schlau.
Ich versuche irgendwas nicht Digitales zu machen, bevor ich mich dann endgültig hinlege. Also diese Zeit, wo ich Handpan gespielt habe, ist irgendwie auch vorbei. Ich bin einfach gerade auch, wie wir alle wahrscheinlich, so ein bisschen auf diesem Vorweihnachtssprint, wo irgendwie gefühlt mehr Arbeit da ist, als es notwendig wäre, wenn man es über das ganze Jahr verteilen würde.
Mhm.
Aber ich mache halt jetzt gerade so Sachen wie auch wieder ritualtechnisch. Ich lege mir dann zumindest mal die Klamotten für den nächsten Tag noch zusammen oder raus und lege sie dann aber auch tatsächlich zusammen, was ich sonst vielleicht eher weniger tun würde. Lege dann auch irgendwie wieder mein lila Quantum-Tech-Amulett dann da irgendwie schön dazu und versuche mir irgendwie so ein bisschen ein Setting da schon mal zu bauen, eine Rutsche in den nächsten Tag. habe tatsächlich im Schlafzimmer nach wie vor so rote Lichtquellen. Das heißt, da ist dann kein Blaulicht mehr. Theoretisch gesehen endet so 21.30 Uhr auch die Digitalzeit bei mir. Praktisch gesehen ist es gerade oft so, wenn es um Terminabstimmungen geht, dass ich auch nochmal mit einer Blue-Blocker-Brille irgendwie um 11 oder sowas, bevor es dann wirklich endgültig ist, nochmal schnell reinschaue, ob noch irgendein Morgentermin bestätigt oder nicht bestätigt wurde. Aber das mache ich jetzt nicht spontan, sondern wenn ich halt irgendwie weiß, ich hatte den Peter gefragt, wie es denn ausschaut, ob wir morgen jetzt um 9 sprechen wollen oder nicht. Und dann muss ich halt nochmal schauen, ob der Peter geantwortet hat.
Ja.
Meine Social-Media-Präsenz ist extrem schlecht im Moment oder extrem gut. Also gut für mich, schlecht für die Marke. Das heißt, ich bin deutlich weniger auf Insta und sonst war ich eh nirgendwo. Das ist am Abend auch toll. Und was mir aufgefallen ist, was echt schlimm ist, diese ganzen Präsentationen, die ich gerade schreiben darf, und ich habe irgendwie den Eindruck, ich schreibe eigentlich dauernd Präsentationen, die schreiben sich wirklich am besten ab 20.30 Uhr. So nach dem Abendessen nochmal für eine gute Stunde. Das scheint eine Zeit zu sein, wo irgendwie keiner mehr was von mir will. Und das macht das Arbeiten relativ hochwertig, was ich tagsüber nicht abgebildet bekomme, weil da klingelt's und bingelt's und wir kennen's
ja. Ja. Weil du jetzt sagst, dass du irgendwie schneller einschläfst, als du Dankbarkeit sagen kannst. Manche Leute können nicht so schnell einschlafen, wie sie Melatonin sagen können. Dieses Thema Melatonin, das begegnet mir permanent. Die Leute haben offenbar wahnsinnige Schlafprobleme. Ich nehme es auch nicht. Aber lass uns bitte dieses Thema Melatonin noch, weil es immer auftaucht, kurz klären. Ja,
ich glaube gerne.
Ich glaube, der einfachste Satz ist, solange noch eine Fortpflanzungsabsicht oder Möglichkeit besteht, nicht. Oder nur sehr sparsam. Oder?
Ja, oder halt, warum? Also nach wie vor, wenn du ein Virus hast wie Corona oder irgendwas anderes, wenn du irgendwie den berühmt-berüchtigten Zytokinsturm in deinem Blut hast und die Entzündungswerte dir um die Ohren schlackern, hau dir Melatonin rein, dass du mehr oder minder für 2 Tage ins Wachkoma fällst. Und da waren seinerzeit diese 500 Milligramm oder 800 Milligramm in den Zäpfchen, die ich da gebaut habe, die waren schon gut dosiert, aber es war auch gut so. Das heißt, wenn es gerade fürchterlich brennt, kann man da auch wirklich super physiologisch reingehen, aber das sind dann 2 bis 3 Tage. Wenn man mit Jetlag zu kämpfen hat oder Ähnlichem, kann man physiologisch beziehungsweise leicht überphysiologisch reingehen und da halt mit 0,05 Milligramm, also quasi einem deutlich geringeren Menge, das ungefähr draufgeben, was man sonst normal auch produzieren würde. Das ist alles gut, ist alles fein, aber das ist wirklich alles unterhalb einer Woche in der Anwendung.
Ja.
Alles, was darüber hinausgeht, ist es eigentlich wurscht. Es gibt ja keinen Regelkreislauf, der durch die Melatoninproduktion runtergeregelt wird. Das heißt, wenn der Körper exogen Melatonin hat, produziert er das eigene weiterhin. Also insofern, da ist alles gut. Aber wie du richtig sagst, die Auswirkung auf die Sexualhormone ist halt immens. Und wenn die Hirsche ihr Geweih verlieren, weil das Testosteron sinkt und das Testosteron sinkt, weil die Tage kürzer und die Nächte länger werden und das Melatonin ansteigt, wenn wir uns anschauen, was mit den Gonaden des sibirischen Wüstenmaus passiert und was da sonst alles so durch die Gegend springt und hüpft. Es ist halt tatsächlich so, das Tierreich richtet sich an Helligkeit in seinem Fortpflanzungszyklus aus bei den Säugetieren. Und bei uns ist es halt dann analog auch nicht anders. Das heißt, Melatonin-Retard als Zirkadin hatte, als es zugelassen wurde, die Behandlung von Schlafstörungen bei Menschen im Altenheim in den Papers stehen. Und das war genau das, was man haben wollte, nämlich gute Nächte für die Pfleger und möglichst wenig unkontrollierte Aktivitäten zwischen den Insassen. Also, wenn es dazu Fragen gibt, dann ruft den Dr. Theis an und fragt ihn, wie es mit seinem Liebesleben ausschaut. Ich persönlich würde tatsächlich sagen, ich bin kein Fan der Dauergabe. Und um den Rant nochmal abzuschließen, Kinder haben ohnehin einen deutlich höheren Melatoninspiegel als Erwachsene.
Und er sinkt erst zu dem Zeitpunkt, wo die Pubertät beginnt.
Ja.
Wenn wir clevere Menschen unsere Kindern mit Melatonin, Gummibärchen und ähnlichem versuchen zum Einschlafen zu bringen, verordnen wir ihnen nach wie vor Pubertätsblocker. Das ist in irgendwelchen Ecken des politischen Spektrums zwar ohnehin beliebt, aber für einen normal denkenden Menschen sicherlich das Gegenteil von dem, was man seinem Kind zumuten möchte.
Also dementsprechend sind unabsichtlich eine genauso blöde Idee wie absichtlich.
Genau. Und dementsprechend bitte baut euer Melatonin selber, dann kommt es in der richtigen Dosis. Wie bauen wir das Melatonin selber? Wir kriegen in der Früh ausreichend Cortisol, damit wir am Abend möglichst wenig Cortisol haben. Wir kriegen in der Früh ausreichend Helligkeit, damit wir am Abend Melatonin bilden können. Wir respektieren den Umgang mit Lichtquellen und verhalten uns auch sonst ein bisschen so wie die Jäger und Sammler. Mit oder ohne Fellbekleidung ist jedem selbst überlassen. Und dann klappt es auch ganz ohne Tröpfchen und Pillen.
Super. Allerletztes Thema noch zwischendurch. Was zwischen dem Morgen und dem Abend liegt, ist der Tag. Und da hat man hin und wieder mal ein bisschen eine Powernap-Situation. Ich habe das zuletzt ein bisschen ausprobiert und mir ist es so 2-3 Mal gelungen. Manchmal gelingt es mir nicht, da liege ich dann da und bin irgendwie so im Rotieren des Tages drinnen, dass es nicht funktioniert. Aber manchmal gelingt es mir doch. Ich habe da jetzt, ich habe es probiert mit binauralen Beats, das hat nicht so schlecht funktioniert. Und ich habe mir vom Glücksaffen dieses grüne Bimmel-Bimmel-Ding unter den Kopfpolster gelegt und lasse es mir quasi unterm Kopf bimmeln. Und das funktioniert echt gut, noch besser, als es am Bauch funktioniert hat.
Okay.
Und ich habe das super gefunden. Ich habe mir den Wecker gestellt auf 30 Minuten, weil ich habe mir gedacht, ich schlafe wahrscheinlich erst so nach 5, 7, 8 Minuten ein. Und dann hat mich der Wecker tatsächlich aufgeweckt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich eingeschlafen bin, wie das, glaube ich, üblicherweise so ist. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich aufgeweckt wurde. Und okay. Ich habe das super gefunden. Also, aber Powernap bitte nicht zu lang, bitte nicht zu spät.
Ja.
Also nicht länger als 20 Minuten und nicht nach ungefähr 15 Uhr, korrekt?
Korrekt und ich beneide jeden, der das kann.
Ja, übrigens auch diese Matte, diese Nicht-Infusionsmatte.
Nagelmatte.
Nagelmatte, ja, ja.
Nein, also tatsächlich, das Beste, was ich tun kann, wenn ich die Zeit dazu habe, ist in die Sauerstoffkammer zu gehen und da ein bisschen rumzuliegen, aber ich schlafe da nicht. Ich habe es mit Ende in Non-Sleep-Depress-Protokollen versucht, klappt auch nicht so richtig gut. Mhm. Also ich bin offensichtlich, wenn ich durch den Tag renne, so hoch stimuliert, dass es da eigentlich kein Erbarmen gibt. Selbst wenn ich müde wäre, ich schlafe einfach nicht.
Ja.
Insofern nutze ich die Zeit dann lieber mit für ein bisschen Produktivität und wenn es irgendwie geht, gehe ich in der Zeit, wo andere nappen, nochmal eine kleine Runde draußen spazieren und kriege wenigstens noch ein bisschen an Sauerstoff in der Bewegung.
Super. So, wir sind durch, glaube ich, oder?
Ja, es ist tatsächlich so, ich würde so gerne das Ganze nochmal so nach amerikanischem Prinzip recappen. Morgens Kälte, Licht, Hydration, Kaffee später, Bewegung, Atmung. Abends ist es eigentlich eher früh essen, früh trinken, früh mit den Reizen fertig werden, Sicherheitsabstand wahren und wenn man es gut hinbekommt, intelligent supplementieren. Aber letzten Endes, ich glaube tatsächlich, das Ende des Inputs ist der Anfang des Schlafs. Das ist das Wesentliche. Je näher die beiden Sachen zusammenliegen, desto schwieriger wird das alles sein. Und glaubt nicht, dass ihr gut schlaft, wenn ihr den Morgen schlecht macht. Und glaubt vielleicht, dass ihr gut aufwacht, wenn ihr den Abend schlecht macht. Aber auf Dauer geht das auch nicht. Ist es alles verbunden?
Ja, das stimmt. Jetzt ist er fast ein bisschen besinnlich geworden, der Herr Breitfeld, gegen Ende.
Ja, wir stellen uns so eine Yin-Yang-Schwarz-Weiß-Figur vor und jetzt sitze ich hier vor euch.
Genau, und eine ist am Morgen, eine ist der Abend und die umarmen einander ein bisschen. Sehr schön.
Und wie ich lernen durfte, es gibt sehr viel im Bereich der Energie, was wir so ganz nicht verstehen. Das heißt, vielleicht dürfen wir auch alle
unbegründete Zuversicht verbreiten.
Ich mag das ja voll gern, dass du jetzt so ein bisschen, dass du so jetzt ein bisschen die ESO-Geschichte so embraced, weil ich bin ja der ESO unter uns beiden und ich bin ja grundsätzlich der Ansicht, wenn wir als Menschen nur die Dinge, die wir messen können, für echt halten, dann ist das wahnsinnig überheblich. Weil, dass wir Dingen eine Existenzberechtigung erst dann aussprechen, wenn wir die Maßbänder dafür zur Verfügung stellen können, das ist eigentlich ein,
naja.
Ich würde schon wieder gern Arschloch sagen. Ich weiß nicht, warum ich heute so negativ bin in der
Bezeichnung. Feierabend-Tourette.
Genau, Tourette. Genau. Ein bisschen Tourette-Releasing-Verhalten. Ja, der Menschheit.
Also wie gesagt, ich bin ja durch ein Messverfahren da jetzt ein bisschen hingetrieben worden und es passieren ganz viele Sachen, die wir verstehen, es passieren ganz viele Sachen, die wir nicht verstehen und damit meine ich nicht nur die Politik, es kann auch unser Körper sein. Unser Ziel ist es, neugierig zu bleiben und wer bin ich zu sagen, ich habe alles verstanden. Sollte es denjenigen geben, dann unterrichtet er an der Stanford-Universität und nicht in der Biohacking-Praxis. Ja. Insofern bleibt uns gewogen. Und lieber Stefan, was machen wir nächste Woche?
Nächste Woche Science. Endlich. Ich habe mich schon so darauf gefreut. Es ist so. Mir ist es ein irrsinniges Anliegen, dass weil wir schreiben uns manchmal so Menschen mit so einem Dr. Med-Titel vorne, die dann irgendwie so ein bisschen den Zeigefinger heben und so. Und ich finde, dass ganz viel von dem, was wir machen, auch wenn ich jetzt gerade irgendwie ein kleines Länzchen für ESO gebrochen habe, ganz viel von dem, was wir machen, ist einfach pure Wissenschaft. Wir schauen uns das an und es ist ja auch geil, sich mit Studien auseinanderzusetzen. Und es ist super, sich da hinein zu vertiefen und zu schauen, wie kommt Wissenschaft zustande. Und diese Auseinandersetzung mit Wissenschaft, die wir ja in den letzten Jahren auch auf gesellschaftlicher Ebene hatten, wo man wissenschaftsgläubig zu sein hat, was ja ein bisschen ein Widerspruch in sich ist, glaube ich, weil Wissenschaft an sich ja etwas Ungläubiges ist. Da glaube ich, ist es gut, wenn wir so einen Impuls setzen und einfach du aus deinem reichhaltigen Studienerfahrungsschatz jede Staffel einmal drei Studien herauspickst und wir über diese Studien sprechen. Du erzählst sie, also vielmehr erzählst du und ich unterbreche. Und wir nehmen dann immer ein bisschen so ein wissenschaftsgläubiges Wissen heraus.
So. Wird es sein. Dann dementsprechend bis nächste Woche, lieben, bleibt uns gewogen.
Melden Sie sich an für den Newsletter. Melden Sie sich an für den Newsletter, denn es gibt außerdem auch noch ein neues Format in der Biohacking-Praxis, das nur für Menschen zugänglich ist, die den Newsletter abonniert haben. Wir sind nämlich ganz Ausgefernste, wie wir Österreicher sagen. Wie sagt man in Deutschland für Ausgefernst?
Boah, so, ausgeschlafen, also so, durchtrieben.
Genau. Aufgeweckte Kerlchen sind wir.
Oh Gott, ich komme mir gerade vor wie ein Kanarienvogel.
Morgenroutine hilft, aufgeweckte Kerlchen zu sein.
Genau. Ich verrat's, wir suchen, beziehungsweise ich fühle mich gezwungen, ab und zu mal das, was ich sonst hinter der Bezahlschranke mache, nämlich ein Coaching anzubieten. Sowas werden wir in einer leicht abgemilderten, aber doch relativ intensiven Form quasi live durchführen. Und dafür gibt's Plätze für Newsletter-Abonnenten.
Genau.
Und
also Sie bewerben sich. Ich möchte gerne gecoacht werden vom Andreas. Was Sie dann tun müssen, ist quasi ein paar Leute zuhören zu lassen.
Insofern, ihr Lieben, bis nächste Woche. Lieber
Dankeschön.
Stefan, danke euch.
Baba. Wiederschauen.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute Magnesium L-Treonat. Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster?
Magnesium ist an über 300 enzymatischen Reaktionen beteiligt. Von Energieproduktion bis DNA-Reparatur. Die L-Treonat-Form wurde dabei gezielt entwickelt, um die Blut-Hirn-Schranke besser zu überwinden. Weil das Gehirn im Alter besonders anfällig ist für Stress, schlechten Schlaf und Energieengpässe, wird eine Form, die mehr Magnesium in die Nervenzellen bringen kann, besonders interessant. Eine gezielte Supplementierung kann dann helfen, dass die Magnesiumspiegel im Gehirn auch im Alter stabil bleiben, neuronale Funktionen unterstützt werden.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Die Forschung steckt noch vergleichsweise am Anfang, aber sie ist sehr vielversprechend. Tiermodelle zeigen, dass L-Trionat die Gehirn-Magnesium-Konzentration erhöht und Lern- und Gedächtnisleistung verbessert. Bei Menschen existieren erste kontrollierte Studien mit relativ kleinen Gruppen, aber sie liefern eindeutige positive Signale. Verbesserungen in Gedächtnistests, Kognition und Schlafqualität.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
L-Trionat ist interessanterweise ein Abbauprodukt von Vitamin C. In Verbindung mit Magnesium entsteht dann ein wasserlöslicher Komplex, der offenbar leichter Zellmembranen durchdringt. Im Gehirn stabilisiert Magnesium Ionenkanäle, insbesondere NMDA-Rezeptoren. Diese sind entscheidend für neuronale Plastizität und Signalübertragung.
Ein Fun Fact über diesen Stoff?
Magnesium-L-Trionat wurde an der MIT entdeckt, ursprünglich in der Alzheimer-Forschung. Das Patent liegt bis heute bei einem MIT-Spin-Off. Und das erklärt auch, warum diese Form oft deutlich teurer ist als andere Magnesium-Verbindungen.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Wirklich entscheidend ist die Verbindung. Viele Produkte werben mit Magnesium-L-Trionat als Keyword, enthalten aber nur geringe Mengen des aktiven Komplexes. In der EU ist ausschließlich der Markenrohstoff Magtein zugelassen. Typisch sind 1 bis 2 Magnesium-L-Trionat pro Tag. Das entspricht etwa 140 Milligramm elementarem Magnesium. Achte dabei bitte auf die klare Deklaration und geprüfte Hersteller, denn häufig werden verschiedene Magnesiumformen einfach zusammengemischt und dann wird das trotzdem als Magnesium-L-Trionat verkauft.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.